Vielen Dank, ihr Lieben. Es tut so gut, angeleitet zu werden, immer wieder mit hineingenommen zu werden durch diese Lieder im Lobpreis, oder? Ein Lobpreis steht hier vorne auch auf dem Altar. Ich finde den Blumenstrauß wunderschön, der in unsere Deko dahingestellt hat. Können wir auch mal der Deko einen dicken Applaus geben? Die machen das so treu, man sieht sie nie, man sieht nur das Ergebnis. Ja. Ja, wir sind mitten in einer kleinen Predigtreihe über den Heiligen Geist und behandeln Texte dazu aus der Apostelgeschichte. An Pfingsten haben wir Apostelgeschichte 2, die beiden Geschenke gesehen, die Gott uns an Pfingsten macht. Einmal den Heiligen Geist und gleichzeitig mit dem Heiligen Geist dann auch das Geschenk der Gemeinde. Und ich kann das nicht genug feiern. Ja, immerhin ist das mein Arbeitgeber. Ich habe jetzt auch nicht gekündigt oder sowas, sondern ja, und der Heilige Geist wirkt und baut seine Gemeinde in Jerusalem mit denen, die Jesus ans Kreuz damals genagelt haben, darf man nie vergessen. Apostelgeschichte 2 waren die, die in Matthäus 26 unseren Herrn ans Kreuz genagelt haben. Ja. Und das zeigt uns, dass Gott immer noch größer ist, immer noch eine Möglichkeit. Auch wenn ich die größten Fehler gemacht habe meines Lebens, heute ist ein Tag des Neuanfangs. Seine Gnade ist größer als dein Versagen. Seine Gnade ist größer als deine dunkelste Stunde. Er ist größer, ja. Und Joshi hat letzte Woche über Apostelgeschichte 10 gepredigt, wie der Heilige Geist führt. Und das Thema heute lautet die Kraft des Neuanfangs. Und es geht um den zweiten Teil der Apostelgeschichte. Und der startet, dieser zweite Teil der Apostelgeschichte startet mit Apostelgeschichte 8. Und da Reisezeit ist, dachte ich, fahren wir mal zusammen nach Samarien. Seid ihr dabei? Ja. Ihr wisst auch schon, wo es hingeht, Samarien, wo das ungefähr liegt, wo ihr euch drauf einlässt, ja. Bevor wir losfahren, ich habe gemerkt, immer eine kleine Übersicht, ja, tut gut, über die Reiseroute. Ja, und dann also den Aufbau der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, ja, da ist Jesus erscheint nach Ostern seinen Jüngern und bereitet sie auf Himmelfahrt vor. Und dann lesen wir von der Himmelfahrt auch in Apostelgeschichte 1. Und dann kommt diese Reiseroute in Apostelgeschichte 1,8. Das ist der Leitfaden durch die Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Jesus geht in den Himmel und sagt, ich werde den Heiligen Geist schicken. Er kommt, wartet. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das ist quasi unsere Reiseroute, wenn wir durch die Apostelgeschichte reisen. Der Heilige Geist kommt, ja, und er gibt Kraft. Und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und wie das dann startet, das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt tatsächlich Pfingsten. Wo? Jerusalem. Das ist die erste Station. Und dann haben wir 7 Kapitel in der Apostelgeschichte, wo wir uns in Jerusalem aufhalten. Wir sehen, was der Heilige Geist tut, wie er Gemeinde baut, die beten zusammen, die haben Gemeinschaft zusammen, sehr intensiv, Gütergemeinschaft, die legen zusammen und die predigen das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben und die zum Glauben kommen, empfangen auch den Heiligen Geist. Wenn ihr jetzt immer denkt, ja, der Heilige Geist kommt und es scheint immer die Sonne, der merkt dann spätestens in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln schon, erst kommen innere Probleme in der Gemeinde. Gab es schon immer, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, gab es schon immer innere Probleme. Und dann wird es auch von außen heftiges ziehen, Wolken auf Gewitter. Und es kommt zu starken Anfeindungen, auch von außen. Und das gipfelt dann in Apostelgeschichte 7 mit dem Tod von Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer. Und das Ende dieses ersten Reiseabschnitts von Jerusalem, beziehungsweise die Überleitung zum zweiten Abschnitt, lautet dann so, Kapitel 8. Ja. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung von Stephanus. Und das ist übrigens derjenige, der später Paulus wird. Das ist hier noch Saulus. Der wird hier beschrieben. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich, aha, wohin? Über Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Dann lesen wir etwas von Totenklage, ja, ein paar fromme Männer, Totenklage. Und dann in Vers 3, Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. So, nach menschlichem Ermessen wäre doch eigentlich das ein gutes Ende für aus die Maus. Ende der Geschichte, oder? Es wäre zu erwarten, dass nach 7 Kapiteln Geschichte mit Jesus das Ganze wieder zum Ende kommt. Seht ihr, habe ich euch doch gesagt, dass mit dem Heiligen Geist dann nur ein Gefühl, ja, für ein paar Gefühlsduselige aus dem Aus. Hier geht's um Fakten. Und wenn's zu Kampf kommt, laufen die Frommen, oder? Ja? Und die Protagonisten von Pfingsten sind zerstreut in alle Länder. Und die Sache mit dem Heiligen Geist in seiner Gemeinde scheint vorbei. Frage, hast du schon mal solche Tage gehabt, wo du gedacht hast, aus dem Aus? So, willkommen in der Apostelgeschichte. Kein Grund zur Panik. Das könnte gerade der Moment des Neuanfangs sein. Ja? Denn genau hier setzt der nächste Teil der Rakete ein. Ja? Hier beginnt genau das Neue. Und zwar in einer neuen Stadt mit neuen Leuten, wenn du neu bist, willkommen in Samaria. Die geraten jetzt in den Fokus Samaria. Da wurde das Evangelium noch nie gepredigt. Eben die Nachbarn der Juden. Und einer der neuen Protagonisten, der taucht eben hier auch auf, das ist der Philippus. Und dann merken wir in den nächsten Kapiteln, es ist eben nicht nur eine Stadt. Ja, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, in jeder Stadt eine neue Gemeindegründung. Und Gemeindegründung nimmt Fahrt auf, weil am Ende des ersten Jahrhunderts ist der ganze Mittelmeerraum von Christen durchfiltert. Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum. Unglaubliche Geschichte des Heiligen Geistes. Gleich 3 Start-up-Gemeinden in 3 Kapiteln. Samarien, Caesarea, Antiochien. 3 neue Gemeinden, 3 neue Orte, also viele neue Protagonisten und neue Herausforderungen. Mit anderen Worten, nach den düsteren Versen aus Kapitel 8, 1 bis 3 folgt eine Explosion von Gottes Neustart. Ja, alle dachten, das ist das Ende. Aber am Ende fängt Gott gerade erst an, neu. So, wenn du gerade am Ende bist von dieser Woche, dann kommt eine neue Kraft. Interessiert? Er ist nicht aufzuhalten. Weder in der Geschichte damals, noch in der Geschichte heute, weder in deiner, noch in unserem Land, noch mit dieser Erde. Solange diese Erde besteht, ist er noch im Regiment. Ja. Vor 31 Jahren wurde unsere Gemeinde hier gegründet. Und jetzt, nach 31 Jahren, unterstützen wir zum Beispiel unter anderem seit Anfang dieses Jahres eine Gemeindegründungsarbeit in Ribnitz-Damgarten in Meckpomm an der Ostsee irgendwo. Ja, Dunkeldeutschland. Es wird heller. Ja. Und zwar mit Finanzen und Gebet. Und es ist erstaunlich, was Gott in unserem Osten tut. Ja, wirklich erstaunlich. Und es ist wunderbar, auch als Lüneburger Teil davon sein zu können. Das ist nur ein kleiner Part auch. Der Heilige Geist ist am Wirken. Und meine Frage heute Morgen, die ich mit der Predigt nachgehen will, mit euch zusammen, ist, was passiert, wenn Gott Neues wirkt? Dass wir eine Klarheit bekommen, nicht nur irgendwie, keine Ahnung was auch immer. Was passiert, wenn Gott Neues wirkt? Was würdest du sagen? Was passiert, wenn Gott in unserer Gemeinde Neues wirkt? Ja. Was ist damals in Apostelgeschichte 8 passiert? Dann können wir gucken, was passiert in Kapitel 9, was passiert in Kapitel 10. Aber heute Morgen nur mal Kapitel 8. Und was kann von daher auch bei uns passieren, wenn Gottes Geist kommt, neu? Und ich wünsche uns das so, dass wir das sehr persönlich fragen, in diesem Sommer. Sommer 23. Geh mal 10 Jahre weiter und du guckst zurück auf Sommer 23. Was ist passiert im Sommer 23? Es war ein Sommer wie immer. Es war warm, es war heiß und wir hatten Probleme. Ja, oder? Und dann kam der Heilige Geist in mein Leben und es gab einen Neuanfang. Interesse. Wow. Und es gibt hier 3 Schlüsselmomente, die extrem hilfreich sind, finde ich. Wenn Gott in unser Leben kommt, ist erstens neue Freude, zweitens neue Klarheit und drittens neue Prioritäten. Neue Freude, neue Klarheit, neue Prioritäten. Und Mütze hat eben mit seinem Zeugnis eben schon auch die Gliederung der Predigt gesagt. Ja, Mütze hat neue Freude auf der Arbeit. Er hat eine neue Klarheit, wofür ist er da? Und neue Prioritäten. Es geht nicht mehr um Kohle bei Vogelsangs. Ging es auch vorher schon nicht. Also fangen wir mal an. Neue Freude entsteht. Wir lesen in Vers 8. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Stell dir vor, das wäre die Headline morgen in der LZ. In ganz Lüneburg. Ja. Und einige denken, das ist eine Woche zu früh, also wenn Stadtfest ist, ja, dann ist in der ganzen Stadt große Freude. Aber da war kein Stadtfest, da war ein anderes Fest. Ja. Ich finde das zunächst mal eine schöne Beschreibung für etwas, wenn der Heilige Geist kommt, oder? Also Freude ist für mich ein schönes Gefühl, nach meiner Erfahrung. Freude ist kostbar. In Freude steckt Leichtigkeit. Enttäuschungen verlieren ihre Stärke. Bitterkeit wird weggespült. Freude ist da. Freude ist da, ist Hoffnung. Wo Freude ist, da ist Leichtigkeit, Trost. Und ist es nicht schön, dass als ein Ergebnis vom Wirken des Heiligen Geistes in der ganzen Stadt herrschte Freude? Wäre das nicht eine Sehnsucht für unsere Stadt? Leichtigkeit, Trost, Hoffnung. Ist es nicht etwas, was wir brauchen? Und hier heißt es sogar große Freude, nicht kleine Freude, ein bisschen Freude. Ja. Und Freude taucht ja meistens nicht einfach so auf. Heute Morgen bin ich aufgestanden und plötzlich habe ich mich gefreut, wie verrückt. Ja. Freude braucht einen Grund. Vielleicht freue ich mich auf das Mittagessen oder vielleicht hast du gerade ein tolles Jobangebot zugesagt bekommen oder du hast gerade deine Traumfrau gefunden und sie hat auch noch Ja gesagt oder Traummann. Ja. Oder irgendein Ausdruck von Liebe, der dir zuteil wird und du freust dich. Und weil Freude so kostbar ist, lohnt es sich zu fragen, warum hatten die Menschen damals in der ganzen Stadt große Freude? Was ist denn da passiert jetzt? Ja, könnte dein Gefühl, könnte alles möglich sein, aber was sagt das Wort Gottes? Was hat er getan? Ja, und die Antwort, die bekommen, ist gleich dreifach. Drei Dinge passieren hier in der Apostelgeschichte, die große Freude auslösen. Der erste Grund steht am Ende von Vers 5. Weil das Evangelium verkündet, er, Philippus, kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Einfacher Satz. Jesus wird in Samaria verkündet, das bewirkt Freude. Kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber wenn das Evangelium verkündet wird, die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, um für uns einen Weg zu Gott zu machen. Dann ist das erstmal gute Nachricht. Egal welche Reaktion das ist. Wenn das Evangelium gepredigt wird, passieren Dinge, weil sein Wort nicht leer zurückkommt. Und das passieren heilsame Dinge. Menschen kommen in Ordnung mit Gott, kommen in Ordnung mit sich selbst, kommen in Ordnung in Beziehung mit anderen. Und wenn das dann noch geschieht an Orten, wo bis jetzt nicht das Evangelium verkündet wird, dann ist das Freude. Ich weiß nicht, ob du jetzt am 11. Juni sagst, naja, muss er ja jetzt sagen, ist ja Pastor. Oder ob du selber merkst, ja, wir haben heute Morgen, ich weiß nicht, ob das waren ja einfach nur zwei Gesichter, die beiden, die wir hier eben hatten, die nächste Woche da sind. Im Außendienst Mitarbeiter als Freie Evangelische Gemeinde Lüneburg in Afrika, in Kenia und im Orient. Und unter anderem in einem Land, wo noch nie einheimische Gemeinde gab. Wir haben ein Land geschenkt bekommen, was völlig unerreicht ist. Und da wird das Evangelium in irgendeiner Weise verkündet. Da werden wir nächste Woche von hören. Und da sind wir dabei. Wie Gott weiter Apostelgeschichte 29, 30, 2023 macht. Ja. Und da muss doch Grund zur Freude sein, oder? Also mich bringt das aus dem Häuschen. Na? Aber vielleicht reicht es dir noch nicht, wenn das Evangelium verkündet. Willst du auch sehen, was passiert denn da? Und guck mal, die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit. Die sind so drauf wie ihr. Ja? Also die meisten. Ja? Hellwach, was passiert da? Ja, ich will es wissen. Es wird nicht nur verkündet, sondern Menschen hören zu. Manchmal predigst du ja auch und denkst, aber die hören ja wirklich zu und sie öffnen ihr Herz. Und dann heißt es in Vers 6 und 7 noch, ja, und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Also, was ist der Grund für die Freude dort? Das Evangelium wird verkündet. Die Reaktion auf das Evangelium und Zeichen und Wunder passieren. Ja? Und wir wissen auf der einen Seite, was es bedeutet, wenn das Evangelium verkündet wird, dass Christus alles getan hat und wir nicht noch tun müssen. Keine weg von Religion hin zum Evangelium. Ja, Religion, du musst etwas tun. Das Evangelium von Christus, er hat alles getan, damit du mit Gott in Ordnung kommen kannst. Die Tür ist offen. Die Einladung steht für dich. Und da ist Hoffnung, und da ist Liebe und da ist Zukunft. Und dann war es eben auch, dass die Leute diese Wunder gesehen haben. Und die Frage ist jetzt, was war das? Was ist das in der Essenz, wenn wir uns mal zurücklegen und sagen, worum geht es jetzt eigentlich? Was haben die erlebt? Ja? Und wenn wir das heute lesen, dann bleiben unsere Augen sofort natürlich kleben an, was, böse Geister werden da ausgeschieden und keine Ahnung was. Ja? Wenn ich eine Überschrift, also da gehe ich heute aber nicht rein, vielleicht zur Enttäuschung von einigen, 1000 theologische Fragen. Ja. Ich hab keine Freiheit in der Vorbereitung gehabt, da reinzugehen. Könnte ich jetzt, aber mache ich nicht. Sondern ich gebe mal die Überschrift. Diese Leute haben etwas mit Gott erlebt. Und möchtest du erleben, dass aus dir Dämonen ausfahren? Vielleicht sagst du, das bringt mir gar nichts. Was ist das? Die wussten das. Ja. Sie haben Gottes Wirken erlebt. Mütze hat eben ein Erleben Gottes von sich erzählt, was ihm weitergeholfen hat. Es war auf jeden Fall nicht nur eine abstrakte Botschaft, sondern auf einmal war durch den Heiligen Geist etwas Sichtbares und Bewegendes ist in ihrem Leben passiert. Und das hat sie froh gemacht. Botschaft von Christus wurde verkündet und sie haben Gott erlebt. In welcher Form auch immer. Sie haben das in dieser Form erlebt. Und mein Punkt jetzt hier ist, beides ist für uns heute zur Verfügung. Ja? Wir haben den Heiligen Geist bekommen und wir dürfen ihn erleben. Und wenn wir das nicht glauben würden, dann müssten wir am Sonntag gar nicht erst uns die Mühe machen und vorne die Tür aufschließen. Heute geschlossen, Heiliger Geist nicht da. Ja, dann wären wir doch arme Funzeln hier, ja. Kannst du mal wieder dich anstrengen und weiß ich was und irgendwie? Nee, er hat gesagt, er will seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und deshalb machen wir die Türen auf, weil heute ist ein neuer Tag. Und wir rechnen damit. Die Botschaft ist da, es gibt aufmerksame Zuhörer und sein Wirken ist auch da. Mütze hat es eben schon gesagt, heute in 3 Wochen werden wir am Inselsee Taufe feiern. Wir werden Berichte hören, 2023, von Menschen, die ihr Leben aufgrund dieser Botschaft, diesem Jesus geöffnet haben und was sie erlebt haben. Und kommt und dann feiert mit. Oder vielleicht lass dich selbst taufen. Auch online. Ja, das kannst du nicht online tun. Ich lade dich herzlich mal ein. Ja, dann mal Inselsee, sei dabei. Das ist genial. Und trotzdem heißt es noch lange nicht, vielleicht sind hier Leute, die haben das längst hinter sich. 20, 30 Jahre, 10 Jahre, letztes Jahr, keine Ahnung. Das heißt noch lange nicht, wenn du dich hast taufen lassen, dass du heute diese Freude, von der hier die Rede ist, automatisch hast. Vielleicht hattest du ein tolles Pfingstfest, schönes Wochenende und mittlerweile denkst du schon wieder, worauf soll ich mich eigentlich freuen, wenn du wüsstest. Die Sache mit Gott war irgendwie präsent vor 2 Wochen oder letzte Woche, aber heute ist ein neuer Tag. Worauf soll ich mich heute freuen? Worüber soll ich begeistert sein? Lieben, in der Vorbereitung wurde mir ein Satz von Tim Keller neu wichtig. Tim Keller ist kürzlich verstorben, ein begnadeter Mann, hat in New York Gemeinde gebaut. Einer seiner Sätze, die mich auch geprägt haben, in Bezug auf die Haltung gegenüber der Apostelgeschichte, sagt er, we are not cynical about God's promises for us. We are not cynical about God's promises for us. Das heißt übersetzt, wir sind nicht zynisch über Gottes Versprechen für uns. Das hat mich neu angesprochen. Zynismus, eine Art von Alltagsabgebrühtheit, kann so eine riesige Barriere sein zwischen der Freude, die eigentlich da ist, auf die ich mich einlasse, die ich vielleicht gar nicht spüre, wo ich eine Sehnsucht habe und die den Schmerz aushalte, dass sie noch nicht da ist, aber ich freue mich, ich weiß, sie ist da und ich strecke mich danach aus. Ja. Aber ich lasse das da jetzt nicht zu, wenn ich zynisch bin. Und es ist so leicht, zynisch zu sein, sarkastisch zu sein über alles, was uns bewegt, über deine eigene Ehe, über deine Kinder, über unser Land, diese Stadt. Wie viele Menschen sind während Corona zynisch geworden? Und mit diesem Zynismus meine ich alle möglichen eingeübten Gegenargumente, mit denen wir Gottes Wirken und die Erfüllung seiner Versprechen auf Distanz halten von uns. Gottes Wort sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis wann? Ja, bis er kommt und bis der letzte Mensch gehört hat, dass es einen Gott gibt, der Hoffnung hat für mich. Bis dann. Und das gilt nicht nur für die, es gilt für mich.
Amen.
Ja. Und dabei denke ich jetzt gar nicht zuerst mal an die Menschen, die gar nicht an Gott glauben, noch nicht, sondern erst einmal an uns Christen. Menschen, die durch irgendetwas auf ihrer Lebenslinie enttäuscht wurden, wo Erwartungen nicht erfüllt wurden, machen sich lustig, kloppen Sprüche über andere. Du sitzt im Gottesdienst und denkst, mach mal ein bisschen halblang, muss er jetzt wieder aufdrehen? Ja. Oder du denkst, ja, für andere macht Gott das, aber für mich nicht. Heiliger Geist schenkt Gaben. Ja klar, muss er ja sagen, Mitarbeitermangel im Kindergottesdienst. Ja. So. Nee, bist du unterwegs brennend in deinen Gaben, in der Berufung, die Gott für dich hat? Ja. Denk mal über deine Themen und deine Ausdrucksformen dieses Zynismus. Und manchmal ist das auch herausfordernd. Da predige ich erstmal mir selbst. Aber ich muss mir immer wieder fragen, mich selber auch, will ich Zynismus eigentlich zulassen auf Gottes Versprechen für mich? Wo bin ich zynisch geworden, weil meine Realität und diese Realität vielleicht so weit voneinander entfernt sind? Und dann ist es ein Ort, das auszuhalten, das zu sagen, das zu bekennen. Deshalb haben wir die Predigtreihe über Habakuk gemacht, um das nicht einfach nur unter den Teppich zu kehren. Nein, in der Gegenwart Gottes das zu sagen, aber nicht zynisch zu werden. Weil zynisch macht mich immun gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir werden auch nicht die Ersten. Schaut ins Alte Testament, da kommt Gott zu Sarah und sagt, du wirst schwanger werden. Und sie lacht, alle mal lachen, ja. Und Gott fragt sie, warum lachst du? Ich habe nicht gelacht. Und sie lügt. Da war ihre Realität und die erlebte Realität, die Zusage Gottes und ihre Realität. Und die waren meilenweit auseinander. Und ihr bleibt nichts anderes übrig, als zu lachen. Und sie kriegt neu die Verheißung. Auch wenn du gelacht hast und wenn du gerade merkst, ich bin zynisch. Gottes Hoffnung ist da. Sarah ist ein Jahr später schwanger. Halleluja. Gott kann, Gott kann. Buchstabiere diesen Satz durch. Wir sind nicht zynisch in Bezug auf Gottes Versprechen für uns. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Als Freie Evangelische Gemeinde Lüneburg sind wir eine Gemeinde, die nicht zynisch sind über Gottes Versprechen, sondern wir machen einander Mut. Wir stehen bei, wenn wir die Verheißung noch nicht sehen. Wir halten das aus, aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir strecken uns danach aus. Wir sind nicht zynisch über Gottes Versprechung für uns. Ja. Und ist es nicht eine wunderbare Aufgabe auch für unsere Stadt? Ist es nicht eine Herausforderung für unser Lüneburg, für unseren Landkreis, ein Ort zu sein, eine Gemeinschaft von Menschen, die angesichts all der Herausforderungen, die in unserer Zeit sind, ein Ort nicht zynisch, sondern ein Ort, wo Hoffnung ist, gegen alle Dunkelheit, gegen alle Überforderung. Wir geben nicht auf. Denn wo gibt's das denn noch? Wo gibt's das denn noch? Wir deuten auf überall hin, auf die Probleme, und weil wir auch selber Opfer dieser Zeit sind. Aber wir sagen, Gott hat Hoffnung. Gott hat Hoffnung. Gott kann. Und deshalb diese Pakete der Hoffnung, Pakete des Lebens, ist ein Ausdruck gegen. Natürlich weiß ich, dass so ein Paket nicht den Krieg beendet. Aber es ist ein Ausdruck. Ich gebe die Hoffnung für diese Menschen nicht auf. Ich habe auch nicht alle Lösungen. Ich weiß auch nicht. Aber ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Ein kleiner, klitzekleiner Ausdruck der Hoffnung. Und ich glaube, dass dadurch etwas entsteht, was Freude freisetzt. Ein Zeichen des Heiligen Geistes. Frei evangelische Gemeinde, eine Gemeinde von Hoffnung, weil der Heilige Geist da ist. Neue Freude. Was passiert, wenn Gott Neues wirkt? Neue Freude, eine neue Klarheit. Schaut, bevor Philippus nach Samaria kam, gibt es dort diesen interessanten Mann. Auch der ist wieder für uns interessant. Ja? Mann heißt Simon, ja, haben wir auch hier unter uns. Aber der hier, der in Apostelgeschichte 8, der heißt es, als Zauberer wird er bezeichnet. Ja? Nun lebte dort in der Stadt seit einiger Zeit ein Mann namens Simon, der sich mit Magie befasste. Ja? Ein Mann, der vielleicht erstaunliche Tricks kannte. Vielleicht hat er auch wirkliche okkulte Kräfte gehabt. Wir wissen das nicht. Es wird einfach so beschrieben. Wir haben einen Geschichtstext. So war es. Auf jeden Fall erfahren wir, dass er die Leute in dieser Stadt verführt hat. Es ist schwer beeindruckt. Ja? Sie dachten, er sei etwas ganz Großes, dass ich mal der Magie gebe, und mit dem Anspruch auftrat, ein ganz Großer zu sein. Boah, wer sowas tut, ganz Großer. Das heißt, bevor Philippus kam, herrschte Unklarheit und Verwirrung. Wer ist groß und wer ist klein? Ja. Und dann kommt Philippus, Gott tut etwas Neues und Klarheit entsteht und Simon wird klein und Gott wird groß. Und zwar so stark, dass die Leute sogar anfangen, Philippus nachzufolgen in Bezug auf seine Botschaft und den Simon verlassen. Ja. Und selbst Simon fängt an, der Botschaft von Jesus nachzufolgen. Und dann wird am Ende dieses Abschnitts auch noch deutlich, dass der Heilige Geist auch noch die wahren Motive für Simons Nachfolge offenlegt. Stell dir mal vor, das würde passieren. Apostelgeschichte 8, er legt die Motive für unsere Nachfolge offen. Alle erkennen es. Kurz gesagt, die Leute waren hier durcheinander und verwirrt und wo Gott Neues wirkt, kommt neue Klarheit hinein. Ich weiß nicht, wo ihr eine neue Klarheit braucht in euren Prioritäten, in eurem Leben, hat ja unterschiedliche Ausdrucksformen. Matthias hat eben sein Beispiel gesagt, er brauchte eine neue Klarheit in seiner Arbeit, weil er merkte, hat er ja gar nicht so viel gesagt, darf ich nicht auslegen, aber irgendwas war auf seiner Arbeit, was ihn zutiefst unzufrieden gemacht hat. Jeden Tag unzufrieden zur Arbeit gegangen. Und wenn das so ist, hör mal hin, hat Gott was Neues für dich vor. Ja, hör mal hin, finde dich nicht mit unzufrieden damit. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich benutze die bevorstehende Ferienzeit immer auch, neben Bauen in der Gemeinde auch, um meine Prioritäten neu zu ordnen. Nicht nur die neue Woche, sondern zu klären, Jesus, was ist dran? Was ist dran? Bin ich noch auf Spur oder mache ich mein Programm? Ein Programm machen kannst du, wenn du Pastor bist, ein Programm machen kannst du, wenn du Hausfrau bist. Auch als Schüler kannst du einfach dein Programm machen. Die Lehrer haben gesagt, ich soll das machen und du spielst den Film, der von dir erwartet wird. Aber was will Gott von dir, egal wie alt du bist? Ja, Klarheit. Ich brauche diese Klarheit und setze mich ihm aus und höre und suche ihn. Und das beschreibt ja auch hier dieser Text. Wenn wir mal auf die Metaebene und jetzt nicht im Klein-Klein uns verlieren. Menschen sehnen sich nach Klarheit, nach Orientierung und sie dachten, sie kriegen Klarheit durch diesen Zauberer, weil sie kein besseres Angebot hatten. Ja, sie dachten einfach, der zeigt uns, wo der Hammer hängt, wo es lang geht. Und jetzt kommt Christus hinein durch diesen einfachen Philippus, der das Evangelium predigt und sie merken, es gibt etwas Besseres. The better story wird verkündet. Es gibt noch etwas Besseres. Gott hat noch etwas Besseres für dich, als alle Quellen, wo du bis jetzt gesucht hast. Und Christus ist auch kein Schamane, der Geld macht mit dem, was da an Wundern passiert, sondern der seine Hilfe kostenlos anbietet und wirklich Kraft hat. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie kann ich das anwenden auf meine Klarheitssuche 2023? Und ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass all diese persönlichen Fragen, die ich habe für mein Leben, für meine Familie oder die du hast, einfach so, du kommst zum Glauben, lässt dich taufen, dann sind die alle beantwortet. So einfach ist das nicht. Ja. Das sind doch in unserer Zeit, wenn ich in die Postmoderne einfach so gucke, dann sind das die immer wieder die Fragen nach Identität. Wer bin ich? Wo ist Gott am Wirken? Wie ist das mit meiner Zukunft? Wie soll ich mein Leben gestalten? All diese Fragen. Ja. Und ich glaube, wenn Christus in mein Leben hineinkommt, ein substanzielles Plus von Klarheit in unsere Gedanken auch reinkommt. Ja. Nämlich eine Klarheit in den grundlegenden Fragen. Wer bin ich eigentlich? Und was kann ich wirklich wissen über mich? Und wie kann ich wirklich Zukunft gestalten, die nächste Woche, den nächsten Tag? Was macht mich aus? Und das ist ja ein ganz großer Bereich, den Menschen der Postmoderne ständig sich selbst wieder auferlegen. Ja, muss mich selbst ständig neu erfinden, weil der Definitionsrahmen ist weg. Ich bin der, ja, geht so tief, dass ich nächste Woche schon wieder entscheiden muss, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau? Wie anstrengend. Leben in der Postmoderne, willkommen. Wie anstrengend. Und da kommt das Wort Gottes mit einer Klarheit her. Ja? Und in der Verbindung mit Jesus wird dann durch den Heiligen Geist klar, dass ich mehr bin als nur Zufall. Ja? Da kommt mir Psalm 139 sogar, ja? Meine Identität, ich bin gewollt. Du hast mich geschaffen, gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen, wie ich entstand. Und ich nehme das mal wieder wahr. Ich bin nicht durch Zufall hier. Ich muss mich auch nicht produzieren, weil ich bin gewollt, bevor ich etwas tue. Ja. Oder ich habe einen intrinsischen Wert, Römer 8. Ich bin geliebt, unabhängig von meinen Leistungen, unabhängig, wie die nächste Woche wird, unabhängig, wie mein Kontostand ist, unabhängig, ob ich geliebt bin. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Und das zeigt er mir im Kreuz. Ich bin geliebt. Egal, was nächste Woche an Kritik kommt. Erstmal stimmt das. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen bei Gott. Ja. Oder bei Gott ist auch klar, ich muss nicht allein in meinen Unfähigkeiten stecken bleiben. So, ich kann mich verändern. Ja. Paulus schreibt in Philipper 4, Wachstum ist möglich, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche, um mich zu verändern. Und Christus drin, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Halleluja, da ist Hoffnung über die nächste Woche. Ja. Und das ist doch alles Kraft, die der Heilige Geist mir zukommen lässt, die Gott mir zukommen lässt durch den Heiligen Geist und den wir hier auch am Werk sehen. Damals hat er ihn von der Zauberei rausgeholt. Halleluja. Aber die meisten von uns sind keine Zauberer und von daher ist es mal spannend, was macht Gott mit einem Zauberer? Aber es ist nicht deine Realität, oder? Und ich versuche diesen Text zu übertragen auf unsere Realitäten. Und vielleicht sagst du, naja, war ein guter Versuch, aber mir hilft das. Ja. Gutes Beispiel habe ich gefunden bei Philipp Freier von Böselager. Gehen wir mal ein bisschen zurück in unser Land, ja, in die Geschichte unseres Landes. Böselager war der letzte Überlebende aus dem innersten Kreis der Anschlagsgruppe vom 20. Juli 1944. Ist schon ein bisschen her, aber war sehr spannend. Und er hat 2007 als 89-Jähriger ein Interview gegeben in der FAZ. Böselager war ein Mann, der durch größte Unklarheiten seinen Weg finden musste. Und deshalb können wir von ihm lernen. Ja? Und der musste dabei definieren, wer er sein will. Will er der treue Soldat sein? Ich tue nur meine Pflicht? Oder der verrückte Typ, der sich auf diesen Anschlagsplan einlässt gegen Hitler? Lebendig und komfortabel oder Attentäter und eventuell sterben? Das war die Wahl. Und wir leben ja schon in einer Zeit, die Profil fordert. Ja. Und er beschreibt in diesem Interview einen Tag kurz nach dem missglückten Anschlag. Er wird nach Berlin gerufen, wie viele andere, die damals hingerichtet wurden, und hat sich gefragt, was mache ich jetzt? Soll ich hinfahren oder soll ich mich umbringen, wie viele andere, die am Anschlag beteiligt waren? Und er schreibt dann in dem Interview in der FAZ mit 89, 14 Tage nach dem Attentat vom 20. Juli wurde ich plötzlich ins Oberkommando des Heeres versetzt. Die meisten meiner Mitstreiter hatten sich erschossen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob meine Teilnahme am Widerstand aufgedeckt worden war. Ich hatte auf jeden Fall immer meine Zyankali hier in der Brusttasche, falls sie mich festgenommen hätten. Jedenfalls stieg ich nach diesem Versetzungsbefehl ins Flugzeug und hatte die Brusttasche offen gelassen, um mich im Notfall nicht zu verheddern. So ernst war es. Ich war mir sicher, das ist das Ende. Und auf einmal fällt plötzlich aus der Aktentasche in der Gepäckablage mein Gebetsbuch auf den Boden. Wieso ich das überhaupt mit hatte, weiß ich nicht. Und wie es so offen daliegt, ist das Erste, was ich sehe, dieser Bibelvers, der von Gott sagt, er hat uns aus der Hand unserer Feinde befreit, dass wir ihm ohne Menschenfurcht dienen. Da war mir sofort klar, es wird mir nichts passieren. Und es passierte mir auch nichts. Sie sehen ja, ich lebe noch. Und dann sagt er mit 89, heute ist Christus etwas für mich wie ein älterer Bruder. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem ältesten Bruder, zu dem man in allen Nöten gehen kann. Christus ist Mensch geworden und er versteht mich und vor ihm habe ich keine Angst. Ja. Böselager bezeugt hier, dass es im Universum eine Person gibt, die größer ist als alle anderen und deshalb muss ich vor keiner Person, vor keinem Umstand in dieser Welt Angst haben. Das ist ein Fundament geworden. Ja. Wenn alle anderen Sicherheiten zerbrechen, ist er mein Fundament, ist er mein Eckstein, an dem ich mich orientiere. Und wenn ich in unbekanntes Gelände vorstoße, gibt er mir Halt. Und jeder braucht von uns diese grundsätzlichen Klarheiten in seinem Leben immer wieder. Wer bin ich? Wer steht an meiner Seite? Wer gibt mir Kraft für meine Zukunft und Hoffnung? Und der Heilige Geist will das neu tun, durch sein Wort, durch die Stimme Gottes. Und die wir hören müssen und die flüstert und die nicht laut ist. Und er schreibt dir nicht, we love to entertain you, sondern er lädt dich ein, ihn zu suchen. Und letzter Punkt, neue Prioritäten. Was bewirkt, wenn Gott Neues wirkt? Freude, neue Klarheit, neue Prioritäten. Im letzten Abschnitt hier geht der Fokus nochmal auf den Simon, den Zauberer. Und es wird deutlich, dass obwohl er zum Glauben gekommen war, obwohl er sich taufen hat lassen, die Prioritäten, die alten geblieben sind, vor und nach seiner Taufe. Nämlich Geld zu machen und Macht zu haben. Die Botschaft von Jesus hat ihn beeindruckt. Das wollte er auch und ganz ehrlich hat er sich taufen lassen. Und jetzt bricht diese alte Priorität wieder durch. Kennt ihr das? Alte Prioritäten. Das ist so eine Art eigentlicher Antrieb hinter dem Vordergründigen. Und in gewisser Sinn ist Simon ein ganz normaler, moderner Mensch von heute. Wie viele Predigten musst du hören, bevor du in Bezug auf Geld Jesus vertraust? Wann hast du zum letzten Mal deinen Kontoauszug gesehen und hast ihn angepasst auf dein Lohnverhältnis in Bezug auf Spenden? Vielleicht bist du ein ganz moderner Simon. Könnte ja sein. Und es wirft die einfache Frage für uns auf, was ist dein Lebensmotto? Was ist deine echte Lebensvision, wenn dich keiner sieht? Ob jetzt alleine oder als Paar. Ist es das? Let's make money. Ja. Und etlichen von uns geht es in dieser Zeit gar nicht darum, reich zu werden, sondern es geht nur darum, die Inflation und die Veränderung auszuhalten, überhaupt das Niveau zu halten. Und trotzdem ist es auch so, dass in dieser Zeit dieses Lebensmotto Let's make money schnell sich verselbstständigen kann. Harte Disziplin. Lass uns hart arbeiten. Am Ende des Jahres 10.000 Euro zurückgelegt haben für die neue Wohnung, das neue Auto, die neue Heizung. Und schnell wird aus diesem so wichtigen Zielsetzung, dass ihr mich nicht falsch verstehen, das sind ja wichtige Ziele, haben wir auch als Gemeinde, trotzdem eine Art Tunnelblick wird, dass das der eigentliche Antrieb wird und alles andere vergessen wird. Da bin ich voller Erbarmen bei denen, die wirklich kämpfen um ihre Fernseher, dass er mich nicht falsch versteht. Fest steht auf jeden Fall, dieser Text, wie auch andere neutestamentliche Texte, warnen uns vor Geldgier. Und Simon ist ein realistisches Beispiel dafür, dass selbst dort, wo Gott wirklich Neues begonnen hat, alte Prioritäten wieder durchrücken können. Und nicht zu Freude und nicht zu Klarheit führen können, sondern in diesem Fall hier zu Bitterkeit und böser Galle, wie Lukas in Vers 23 schreibt. Und Paulus ergänzt das in 1. Timotheus, will ich uns noch vorlesen, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stützen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selber viele Schmerzen zugefügt. Du aber gehörst Gott, deshalb fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Der Abschnitt spricht für sich und wir merken, da ist Wahrheit drin. Der zentrale Satz ist, Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Nicht das Geld ist das Problem. Wir brauchen das. Auch als Gemeinde brauchen wir Geld. Klar. Ja, für viele wichtige Dinge. Wie viel Gutes können wir mit Geld tun? Da brauche ich gar nicht außerhalb. Wie viel Gutes konnten wir tun, dadurch, dass wir unsere Kinder ihr Studium finanzieren können? Grundlage zu leben. Musikalische Ausbildung. Keine Ahnung was. Ja. Hier geht es auch nicht darum, wie reich darf ein Christ sein. So ein Quatsch. Bloß nicht diese Diskussion. Hoffentlich haben wir viele Reiche. Ja? Wenn du wir suchen Millionäre. Also gar kein Thema. Ja? Herzlich willkommen. Und wir halten das auch aus, wenn wir Sozialhilfeempfänger und Millionäre hier zusammen im Gottesdienst haben, oder? Haben wir kein Problem mit? Es ist wichtig zu sparen, es ist wichtig zu verstehen, wie Geld funktioniert. Aber die Liebe zum Geld ist, egal ob du Sozialhilfeempfänger bist oder reich bist, eine Anfrage an mein Herz. Das hat nichts mit meinem Kontostand zu tun. Ich habe mich gefragt, wann ist das denn so eine Liebe zum Geld? Woran erkenne ich das denn? Ich kann ja viel predigen, aber Markus, woran erkennst du denn, dass du jetzt nicht nur anderen predigst, sondern selbst daran hängst? Ja? Und ich finde das schwierig zu beantworten, weil wir brauchen es dringend, jeder von uns. Ein paar Beispiele sind mir eingefallen, vielleicht redet ihr in den Hauskreisen darüber. Immer dann, wenn ich anfange zu beschummeln, Sachen anders abrechne, als sie sich gehören. Ich meine Rechnungen nicht bezahle. Zurückhalte und meine, ich bin schlau. Oder wenn ich undankbar werde gegenüber dem, was ich habe. Oder wenn man den Sinn der eigenen Arbeit nur noch über das Gehalt bewertet. Du machst etwas richtig Gutes. Und dann kommt dein Gehalt und du bist unzufrieden mit deinem Job. Ja, und denkst, das hat doch alles keinen Sinn. Oder wenn die Prioritäten verrückt werden. Wenn für das Gehalt und die damit verbundene Sicherheit, die Scheinsicherheit, die hinter dem Geld steckt, andere Werte geopfert werden. Die eigene Ehe, Familie. Können wir gerne im Bistro oder in Hauskreisen weiter drüber nachdenken. Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Mit dem Heiligen Geist neu anzufangen, neue Prioritäten. Da ist viel Gnade da. Da ist viel Gnade da und Liebe und wir alle brauchen das immer wieder neu. Die Geschichte von Simon hier in der Apostelgeschichte 8 bleibt offen. Aber was deutlich wird, ist, es braucht eine Entscheidung. Hier in Apostelgeschichte 8, 22 schreiben, wende dich ab, Simon, von deiner Bosheit und gib deine Falschheit auf. Da ist eine Entscheidung und eine Handlung gefragt. Ja? Das ist eine bewusste Aktion. Das passiert nicht von allein. Und es braucht eine bessere Vision. Paulus hat es eben in 1. Timotheus geschrieben, du aber gehörst Gott. Deshalb fliehe vor allen Dingen, also abwenden. Aber wohin? Jage dagegen der Gerechtigkeit nach. Was ist das Projekt, was du in Existenz sehen willst vom Reich Gottes? Ja, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren und der Freundlichkeit. Gott fängt etwas Neues an, wenn der Heilige Geist kommt. Immer wieder. Neue Prioritäten, neue Freude, neue Klarheit. Vielleicht merkst du an irgendeinem Bereich, obwohl es dir gut geht, du hast keine Freude. Sei sensibel dafür. Tu es nicht mit weniger. Freude ist die Erkennungsmerkmal des Heiligen Geistes. Es ist ein Heiliger Geist der Freude. Auch mit dem Leide. Das heißt jetzt nicht alle mal lachen, sondern tiefe Freude. Neue Prioritäten, wo musst du neu ordnen und brauchst dafür eine neue Klarheit. Und das wünsche ich uns, dass wir so unterwegs sind. Anders gesagt, der Text ist eine Einladung, nicht zynisch zu sein gegenüber den Verheißungen Gottes. Ja, sondern die Tür öffnen für die Freude und für seine Klarheit, für neue Prioritäten und mit Gottes Kraft in die neue Richtung zu gehen. Amen. Lieber Herr, ich danke dir. Wir danken dir gemeinsam als Gemeinde, dass du gekommen bist, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und gestorben bist. Und danke, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du uns allen, die wir auf dich glauben, an dich glauben und vertrauen, den Heiligen Geist gegeben hast. Das gilt hier im Saal, das gilt online. Und wir beten, dass du deinen Heiligen Geist neu ausgießt, neue Freude schenkst, neue Klarheit bringst in unseren Prioritäten auch, und uns hilfst und die Kraft gibst, diese Prioritäten durchzuziehen, egal was es kostet. Zu deiner Ehre. Amen.